Malachi 3, Verse 23 und 24. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern, auf dass ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Die Predigt ist überschrieben mit das Evangelium als heilsame Beziehung. Und ich wünsche jetzt Arnold Gottes reichen Segen.
Ja, Anni und ich freuen uns, hier bei euch in der Örtlimatt zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr euch bewusst seid, was für ein Privileg ihr habt, hier nicht wochenlang unter der Nebeldecke zu wohnen, sondern in der freien Natur mit Sonnenschein. Also das ist ein Privileg, hier zu sein. Ja, wir dachten schon, ob wir vielleicht auch umziehen müssen. Ja, und mir wurde gesagt, dass es hier keine Kindergeschichte braucht, weil ihr alle schon ein bisschen älter seid. Dafür habe ich jetzt eine Erwachsenengeschichte zum Voraus mitgebracht. Ich brauche dazu einen Drücker. Ist der irgendwo da? Ich habe ein paar Bilder mit. Ja, genau. Ich möchte euch ein wenig erzählen, was mich im Moment so beschäftigt. Ich habe auch mit Chile über das Thema gesprochen. Ich gestalte Ausbildungsprogramme online über Zoom zum Thema, wie kann man Menschen auf einfache Weise die Bibel nahebringen, Bibelstunden erteilen. Bibelcoaching nenne ich das. Es ist eine 8-teilige Ausbildung, die ich anbiete und inzwischen nicht nur ich, sondern ein Team. Das hat sich entwickelt über die Jahre durch Missionsschulen, aber jetzt zu einem Punkt, wo wir wirklich sehr viel Freude und Erfolg haben mit dieser praxisbezogenen Ausbildung, wie man Menschen zu Jesus führt durch die Bibel. Weiter. Um was geht es da? Wir lernen sehr praktisch, wie man konkret Menschen, wenn man sie kennenlernt, neugierig macht, die Bibel zu studieren mit uns und dann eine erste begeisternde Bibelstudie machen kann. Wir lernen auch, wie man Kontakte knüpft. Ich habe 24 Methoden kennengelernt, wie man solche Menschen kennenlernt, die offen sind dafür. Das ist ja oft ein großes Hindernis, solche Menschen überhaupt zu finden. Und natürlich lernen wir auch, wie man Menschen zu Glaubensentscheidungen führt. Heute kann man eben KI und auch Zoom benutzen, was dazu führt, dass man auf viel schnellere Weise viel mehr Menschen erreichen kann. Ich erzähle euch dann noch ein Beispiel davon später weiter. Jeder, der an diesem Programm teilnimmt, bekommt ein Buch geschenkt, das ich verfasst habe, wo das Thema Bibelstunden erteilen ausführlich erläutert wird. Und das habe ich jetzt auch draußen ausgelegt, damit ihr es euch mal anschauen kann. Das Ziel ist es, dass wir auf diese Weise mit vielen, vielen Menschen Bibelstunden geben können. Es ist der billigste und einfachste Weg, um das Evangelium den Menschen nahe zu bringen. Und ich glaube, da ist sehr viel Potenzial darin enthalten. Aber wir müssen lernen, das zu tun. Ich rede hier von Hunderte. Wir sind inzwischen so weit, dass wir ungefähr 100 Leute ausgebildet haben. Nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland durch Mitarbeiter. So, das ist das Ziel, so viele wie möglich darin auszubilden. Hier habe ich ein Team, das mir dabei hilft, das umzusetzen. Prediger Gerald Ströck kennt ihr und in Norddeutschland haben wir einen Christian Meisel, der auch mal in der Schweiz auf der Missionsschule war und dort Prediger ist und jetzt auch eine Gruppe von 20 Leuten in Bibelstundenausbildung reinführt. Ja, ihr könnt starten mit diesem QR-Code euch anmelden. Draußen habe ich auch einen Bogen, wo man sich eintragen kann, auch ein Blatt mit mehr Informationen, so dass jeder, der interessiert ist, hier eine Ausbildung bekommen kann. Die findet alle 2 Wochen statt, über Zoom, ungefähr 1,5 Stunden pro Abend. Also es ist nicht ein Riesenaufwand, aber gibt natürlich dazwischen auch noch etwas zu tun. Dazu gibt es ja auch noch die Webseite mit ASI Schweiz, wo viel Material herunterzuladen ist über jede Art von Verkündigung, Evangelisation, gratis zum Herunterladen. Ich habe auch davon Flyer mitgebracht. Und ein Hobby, das ich pflege, ist Bücher schreiben. Einerseits Bücher, die Menschen von außen motivieren, Jesus kennenzulernen, die Adventbotschaft anzunehmen. Da sind ein paar schon etliche bekannt. Aber das Neueste ist jetzt auch, dass hier Glauben sichtbar machen. Ein Leitfaden für adventistische Begegnungszentren. Ich habe in meinen Dienstjahren etliche solche Projekte aufgebaut und jetzt bin auch wieder dran an einem in Romanshorn. Ich erzähle euch dann noch später etwas mehr davon. Und diese Erkenntnisse und das Know-how habe ich jetzt in ein Buch verfasst mit vielen Berichten und aus Erfahrungen, mit Bildern. Das ist so eine Art Hilfsmittel, weil immer mehr kommen Anfragen, auch an mich, wie kann man denn so etwas, wie zum Beispiel in Rheinach oder anderswo läuft, aufbauen. Hier ist das Know-how drin verpackt. Das erscheint jetzt, letzte Woche habe ich es veröffentlicht, jetzt ist es dann erhältlich. Und wenn wir schon von dieser Art von Verkündigung reden, dann will ich euch kurz noch einen Bericht geben über unser neues Familien- und Begegnungszentrum in der Gemeinde Romanshorn. Hier habt ihr das Logo, das wir dazu haben. Letzten Juni haben wir mit einem speziellen Gottesdienst dieses Projekt begonnen. Das Ziel ist es, säkuläre Menschen in unserem Umfeld so zu erreichen, wie das in Thun jetzt probiert wird und anderswo auch. Wir haben als Kernprojekt das Motto Znacht für alle, wo wir gratis Abendessen anbieten und anschließend einen Workshop gestalten. Und das ist jetzt ein halbes Jahr gelaufen und wir können wirklich viele gute Erfahrungen damit verknüpfen. Wir hatten ungefähr 10 Veranstaltungen, wir haben das alle 2 Wochen und hatten jedes Mal ungefähr 15 bis 25 Besucher, davon Gäste von außen 5 bis 10. Und inzwischen kommen schon etliche in den Gottesdienst. Also das zeigt sich auch jetzt schon in der Gemeinde. Und ich habe auch neue Kontaktadressen etliche bekommen. Und die Gäste, wie ihr auch schon gemerkt habt, sind schwierig mit Flyern und Plakaten und offizieller Werbung zu gewinnen. Das läuft in der Regel durch persönliche Beziehungen. Und wir haben in der Nähe ein Asylzentrum, da gehe ich hin und wenn ich dorthin gehe, kommt meistens eine Familie dann in unser Essen. Aber auch Spontax ist eine tolle Möglichkeit, Kontakte schnell zu knüpfen. Es ist eine App, den ihr sicher vielleicht schon gehört habt. Also das hat jetzt letztens sehr gute Erfolge gebracht. Aber das meiste sind persönliche Beziehungen. So, und ihr seht, Kochen ist nicht wenig zu tun bei diesen Anzahl Leuten, aber wir haben hier ein tolles Kochteam, das da mitwirkt. Und letzthin hatten wir wieder das Thema Massage, heilende Massagetechniken, haben wir uns gegenseitig massiert und versucht, so einander zu helfen. Das schafft sofort eine tolle Atmosphäre und Leute kommen dann gern wieder. So machen wir Workshops, die sehr praktisch sind. So, das ist ein kleiner Einblick in das, was im Moment im Osten der Vereinigung geschieht. Und das erzähle ich auch deshalb, weil meine Predigt auch dieses Thema hat. Wie ist es möglich, Menschen heute in einer säkulären Gesellschaft zu erreichen? Seit mehr als einem Jahr, jetzt bald 2 Jahre, arbeite ich 2 Tage pro Woche Montag und Dienstag in einer Gartenbaufirma, die in Romanshorn ist. Und das ist für mich so was wie bezahlte Fitness. Und dort erlebe ich hautnah, wie Menschen in der Welt so funktionieren. Das ist ein bisschen anders, als was wir es in der Gemeinde kennen, wie ich jetzt 40 Jahre erlebt habe. Das sind härtere Bandagen. Letzthin haben wir meistens Teams, die da von Immobilie zu Immobilie gehen, um Rasen zu mähen, Hecken zu schneiden und so weiter. Und dann gibt es halt auch allerlei Teams. Manche sind sehr gut und andere ein bisschen schwieriger. Letzthin hatte ich so ein Teammitglied am Montag, der offenbar ein schlechtes Wochenende erlebt hatte. Und er war der Leiter des Teams und hat dann jedem, wirklich jedem, alles Mögliche auszusetzen gehabt. Es war wirklich ein lautstarke Proteste, kamen da immer von ihm, was wir da so machen. Und ich kam auch etliche Male unter die Räder. Und dann habe ich ihm gesagt, gell, heute nerven wir dich ziemlich. Ja? Schweigen, kein Wort. Einem anderen Kollegen habe ich dann gesagt, der so angegriffen wurde, nimm es nicht zu ernst, er hat einen schlechten Tag. Es wird wieder anders. Aber das ist, was ich in dieser Gartenbau-Umfeld wirklich erlebe. Beziehungen, die wirklich freundschaftlich entspannt sind, das ist eine große Not in unserer Zeit. Sie erzählen von zerbrochenen Ehen, von Konflikten, die nicht gelöst sind, die komme ich da alle ein bisschen mit und ich staune, was alles abgeht, was wir als Gemeinde oft gar nicht mitbekommen. Viele Menschen wissen nicht mehr, wie man sich versöhnt. Sie wissen nur noch, wie man Recht bekommt. Und wir wissen, wer der Urheber dieser Not ist. Das ist der Teufel, der Widersacher. Und seine Strategie im Garten Eden war schon damals Trennung und Spalten, verwirren und Menschen voneinander trennen. Adam von Eva, Kain von Abel, die Menschen von Gott, die Eltern von den Kindern. Und wenn wir heute herumhören, auch in Berichten, in Zeitungen, lesen wir, wie heute Psychologen und Therapeuten von einem dramatischen Anstieg von Depressionen, von Einsamkeit, von Beziehungskrisen und Selbstmorden sprechen. Wir haben ja auch so einen Telefondienst in Deutschland, wo etliche von uns auch mitmachen. Und der Andrang an Beratung, Unterstützung, Ermutigung ist so groß, wir haben viel zu wenig Mitarbeiter bei diesem Dienst. Gott hat diese Entwicklung vorausgesehen. Im 2. Timotheus 3, 1-3 lesen wir, was Paulus über die letzte Zeit schreibt. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos und unversöhnlich. Mir scheint, dieser Text ist ein Spiegel unserer Zeit. Wir haben in unserer Zeit heute nicht nur einen Mangel an Erkenntnis des Evangeliums, wir haben auch einen Mangel an Beziehung. Es herrscht ein Beziehungsbruch, Zerbruch. Und Jesus hat auch davon gesprochen, als er von der Endzeit sprach in Matthäus 24, als er sagte, die Liebe wird bei vielen erkalten. Die Zeit wird härter. Und hier fragen wir, was sagt Gott dazu? Was ist sein Anliegen in dieser Zeit? Und wir kennen zwei Aufträge, die Gott uns gegeben hat, um dieser Not zu begegnen. Die erste ist uns gut bekannt, die ist in Offenbarung Kapitel 14, Vers 6-12, wo steht, dass ein Engel um die Welt fliegt mit dem Evangelium, dem ewigen Evangelium und den Menschen die gute Nachricht von Gottes Liebe zu verkünden und ihn zu ehren und zu respektieren. Das heißt, Gott liebt die Menschen trotz ihrer Beziehungskrisen immer noch. Und darum lädt er sie heute ein, ihn zu kennen, um Heilung zu erfahren. Und wir als Adventgemeinde verstehen uns als Werkzeug, den Menschen diese gute Nachricht von der Heilung der Beziehung zu Gott zu verkünden. Und immer mehr Menschen, beobachte ich, werden offen dafür. Wenn es der Welt schlecht geht, geht es der Gemeinde gut. Wenn es der Welt gut geht, geht es der Gemeinde oft schlecht, weil wir dann ein bisschen nachlässig werden. Aber letzthin habe ich erlebt, wie Menschen offen sind. Ich bin mit dem Zug morgen früh am Sonntag sehr früh zu meiner Tochter gefahren und habe ihnen mein Stand-up-Paddle gebracht, das ich ja im Bodensee gut brauchen kann. Sie wollten im Urlaub dieses Instrument auch benutzen, aber ich war dann so früh dort, dass ich nicht bleiben konnte. Sie waren noch gar nicht so richtig bereit, mich zu empfangen. Da bin ich wieder zurück mit dem Zug gefahren. Und wie ich da in den Zug steige, auf dem Weg nach Aarau, da sitzt neben mir vis-à-vis eine junge Frau und sie sagt: Bist du nicht der Arnold? Ich schaue sie an und sage: Wie kennst du mich? Ich weiß nicht, wer du bist. Dann sagt sie: Ich sei vor 18 Jahren bei Ihnen zu Hause gewesen und hätte Religionsunterricht erteilt. Sie sei damals noch ein kleines Kind gewesen. Und hätte sich aber erinnert, dass ich eben dort zu Hause war, mit Ihnen die Bibel gelesen habe, ob ich das immer noch machen würde, zu den Leuten gehen und Bibel lesen. Da habe ich gesagt: Natürlich mache ich das immer noch. Und dann sagte sie mir, sie lese eben auch inzwischen die Bibel und bete und sie verstehe vieles nicht, ob ich ihr nicht dabei helfen könnte. Okay, sagte ich, ich wohne zwar jetzt nicht mehr da, aber über Zoom kann man ja online gut Verbindungen halten. Und so haben wir ausgemacht, dass wir uns über Zoom treffen würden. Und während sie mir das so erzählt, sagt sie, sie hätte noch eine Schwester und eine Cousine, die wären auch interessiert. Könnten die auch mitmachen? Natürlich können die mitmachen, sagte ich, aber ich kenne die nicht. Vielleicht könnten wir uns in Rheinach im Znacht für alle dort treffen, um sie kennenzulernen. Und so haben wir uns getroffen. Und dann haben sie mir erzählt, dass es noch eine Cousine gibt, die interessiert wäre. Und die eine hatte inzwischen schon von Jesus geträumt und zwei von ihnen sind inzwischen auch schon vom Sabbat überzeugt und überlegen sich, wie sie den halten können. Und wir haben jetzt diese Bibelstudien jetzt über Monate durchgeführt, also da entwickelt sich etwas Erfreuliches. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass Gott überall Menschen hat, die heute nach Wahrheit suchen, nach dem Evangelium, nach Unterstützung. Und Gott braucht uns zunehmend. Und das ist auch meine Motivation, weshalb ich diese Bibelstundenausbildung anbiete. Weil wir heute durch die moderne Technik so schnell Verknüpfungen bilden können zu diesen Menschen, wie es vorher nie der Fall war. Aber wir haben noch einen zweiten Auftrag. Und das ist eben den Text in Malachi 3, 23 und 24, die Elia-Botschaft. In diesen letzten zwei Versen des Alten Testamentes wird gesagt, dass am Ende der Zeit, kurz vor dem Tag des Herrn, Gott den Propheten Elia schicken wird, um das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern zu bekehren, damit ich das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Also hier geht es um den Propheten Elia. Und um zu verstehen, was Gott damit sagen will, wollen wir kurz einen Rückblick machen auf die Geschichte des Propheten Elia, ungefähr im Jahr 430 vor Christus. Es war eine Zeit des Abfalls. König Ahab und Isabel beherrschten das Land. führten den Baalskult ein und diesem Kult opferte man auch Kinder. So haben viele Eltern, Väter, statt ihre Kinder zu schützen vor diesen Dingen, da mitgemacht. Und Gott hat Elia beauftragt, eine Reformation einzuführen, eine geistliche. Das führte dazu, dass er verfolgt wurde, sich verstecken musste, aber irgendwann gab es dann eine Konfrontation auf dem Karmel, Prophet Elia gegen 400 Baalspriester. Und Gott hat sich durch ein Feuer zu Elia bekannt und so einen neuen Aufbruch herbeigeführt. Elia wurde dann am Ende des Dienstes zu Gott emporgehoben, ohne dass er sterben musste. Und dieser Dienst des Elia ist ein Vorbild für den Dienst der Boten Gottes in der letzten Zeit. Weil wir werden ja bei der Wiederkunft Jesu auch in den Himmel entrückt werden, ohne zu sterben. So wie Elia. Und es gibt auch Verfolgung in Zeiten der letzten Verkündigung, so wie bei Elia. Aber Gott will durch eine Botschaft des Evangeliums nochmals einen Aufbruch schenken. Und wir wollen darüber nachdenken, was das denn konkret bedeutet und wie dieser Aufbruch entstehen könnte heute. Wenn man den Text in Malachi nicht einfach nur in der Übersetzung, die wir haben, liest, sondern in der Septuaginta, das ist eine griechische Übersetzung, die schon vor Jesu Zeit vorhanden war. Und dort wird dieser letzte Vers noch ein bisschen anders übersetzt. Das heißt, er wird ein wenig gedeutet und es heißt dort nämlich, er wird, nämlich die Elia der letzten Zeit, das Herz der Väter zu den Söhnen kehren und das Herz eines Mannes zu seinem Nächsten. Das heißt, dieser Text wird hier erweitert. Es geht nicht nur um familiäre, innerfamiliäre Beziehungen, sondern breiter Nachbarschaftsbeziehungen, die wieder geheilt werden sollen, kurz vor dem Tag des Herrn. Das heißt, die Endzeitbotschaft ist nicht nur eine Erneuerung für die Beziehung mit unserem himmlischen Vater, vertikal, sondern auch eine Botschaft, die zu einer Erneuerung von vertikalen Beziehungen zwischen Menschen in der Familie, im Umfeld werden soll. Und interessant ist dann, wie Lukas 1, Vers 17, diese Stelle aus Malachi, zitiert der Engel, der die Geburt des Johannes ankündigt, zitiert diesen Vers und ergänzt die Worte noch einmal ein wenig anders. Er steht im Lukas 1, Vers 17, er wird das Herz der Väter zu den Kindern wenden und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten führen. Das ist jetzt hier die Aufgabe von Johannes dem Täufer. Der Engel zitiert Malachi 3. Das heißt, der Dienst des Johannes führt nicht nur zu einer Beziehung der Erneuerung zu Gott, sondern auch zu den Menschen und eine neue Gesinnung in jedem Menschen selber wird dadurch entstehen. Und dieser Dienst des Johannes, des Täufers, vor Jesu ersten Kommen, wird am Ende durch unsere Gemeinde vor Jesu zweiten Kommen vollendet werden. Wir schließen diesen Dienst ab, den er begonnen hat. So, wenn wir vom ewigen Evangelium sprechen, dann meinen wir nicht nur eine Verkündigung der biblischen Wahrheit, wie wir sie kennen und verkünden durch Vorträge, sondern es geht auch um Heilung zerbrochener Beziehungen, um Ehepaare, die wieder zueinander finden, um Väter, die ihre Kinder wieder in die Arme nehmen, um Menschen, die ihre Feinde segnen, um Gemeinden, die heilende Orte werden. Aber wie ist es denn so oft? Womit sind wir beschäftigt? Machen wir nicht oft aus der biblischen Theologie ein trockenes Lehrsystem und kämpfen, wer nun Recht hat, rechts oder links. Setzen wir Traditionen und Verhaltensweisen nicht oft ins Zentrum unserer Ideale und Vorstellungen, dass Verletzungen entstehen, dass Menschen sich entfremden. Erheben wir Geld, Besitz, Erfolg nicht oft so ins Zentrum, dass das Wohlergehen unserer Nächsten und Gottes Missionswerk einfach keine Zeit mehr hat. Und wir vergessen, dass Gott es primär um Herzensbeziehungen geht, nicht primär um Verhaltensweisen und Formen. Jesus hat diese Ausrichtung bekräftigt im Markus Kapitel 9, Vers 12. Da wird eine Diskussion mit ihm und den Jüngern beschrieben, weil die Jünger haben gehört, dass die Pharisäer sagen, Jesus kann nicht der Messias sein, weil der Elia ist noch nicht gekommen, der nach Maleachi kommen soll. Und so fragen sie ihn, wer ist denn der Elia, der vor dem Messias kommen soll? Und Jesus sagt, das war der Johannes der Täufer. Und dann fügt er im Vers 12 noch einen Satz hinzu, der sehr bedeutsam ist. Er sagt, Elia kommt wirklich zuvor und stellt alles wieder her. Elia ist ein Reformer. Was heißt alles? Er ist der Erneuerer von menschlichen Beziehungen, von Beziehung mit Gott, von Familien, von Gemeindebeziehungen und auch Beziehungen zu den Mitmenschen. Also das Werk des Elia ist das Werk der Wiederherstellung von Beziehungen. Was mit Johannes begann, soll mit der Adventbewegung ein Ende finden. Ein Handwerker bekam eines Tages von einer Familie einen uralten Familientisch. Der war aber sehr wackelig und sah so aus, dass sie zweifelten, ob da noch was da zu machen sei. Der Schreiner schaute ihn an und sagte, doch, ich kann da abhelfen, ich werde den wiederherstellen. Und so begann er, jede Kerbe an diesem alten Tisch auszuschleifen, er füllte die Risse mit Holzleim, er stabilisierte die Beine und dann hatte er noch Öl, duftendes Öl, mit dem er den ganzen Tisch noch einmal einsalbte. Und dann brachte er ihn zu der Familie zurück. Die Familie war überrascht, was sie da zu sehen bekam, und der Sohn und der Vater bekamen fast Tränen. Und sie sagten, das ist ja unser Tisch, an dem wir als Familie so lang zusammen gegessen haben. Jetzt können wir wieder zusammen essen wie vorher. Und genau das ist das Werk des Elia der letzten Zeit. Er ist kein Zerstörer, sondern ein Wiederhersteller. Er ist der Tröster, der tief verletzte und traumatisierte Menschen ermutigt. Er ist ein Seelsorger, der leidende Familien, zerbrochene Freundschaften, gespaltene Gemeinden mit Gottes Liebe heilt. Und ich glaube, das ist eine gute Nachricht für diese heutige letzte Zeit. Die Menschen brauchen nicht nur eine Wahrheit für den Kopf, sondern auch ein Balsam für die Seele. Das Evangelium ist nicht nur eine Erkenntnis für den Glauben, sondern Heilung von Herzen. Und zwar nicht nur auf der Kanzel mit schönen Predigten, sondern am Küchentisch, im Potluckraum, im Wohnzimmer, beim Parkplatz und vor allem zu Hause. Das Evangelium der letzten Zeit, wie Gott es meint, ist die heilende Botschaft für unsere Zeit. Und diese Orte nenne ich jetzt einfach heute mal Begegnungszentren. Die Generalkonferenz hat ein anderes Wort gebraucht, sie nennt sie Centers of Influence. Das ist nicht nur ein weiteres Evangelisationsprogramm, das ich hier beschreiben möchte, sondern es ist das Evangelium zum Anfassen. Ein Ort, an dem Gottes Botschaft fühlbar, erlebbar und greifbar wird. Nicht mit lauten Worten, sondern durch echte menschliche Nähe. Nicht durch Druck, sondern durch persönliche, freundschaftliche Einladung. Nicht durch tadelnde Worte, sondern durch offene Ohren. Und ich glaube, dass dieses Verständnis, dieses Konzept auf vier Säulen ruht. Das erste ist, es ist bedürfnisorientiert. Das heißt, die Frage wird nicht gestellt, was denken wir, was die Menschen brauchen, sondern was brauchen sie wirklich? Nicht die eigenen Vorlieben und traditionellen Angebote sind entscheidend, sondern das, was die Menschen wirklich schmerzt. Da wollen wir helfen. Das zweite ist, es ist beziehungsfokussiert. Das heißt, es geht in dieser Sache um Menschen, nicht um ein perfektes Programm, das ausgefeilt und durchgestylt ist, sondern die Devise lautet, es geht um dich, egal wie komplex die Organisation schon ist. Begegnung ist wichtiger als alles andere. Und dann geht es um Ganzheitlichkeit. Das heißt, der ganze Mensch, Körper, Seele und Geist, wird erreicht durch diese Angebote. Nichts wird ausgeschlossen. Keine Trennung zwischen Gesundheit und Glauben. Und dann das vierte ist Offenheit. Wir können kommen, wie wir sind. Das Zentrum steht allen Menschen offen, auch Männer, die mit Frauenkleidern daherkommen, wie wir das selber erlebt haben dort in Romanshorn. Das fordert uns heraus. Aber genauso war Jesus. Und ich möchte noch ein bisschen konkreter werden. Gemeinde als Begegnungszentrum ist ein Ort, um Beziehungen zu pflegen und neue zu gewinnen. Darum werden Gäste nicht allein gelassen, sondern im Gegenteil, man lädt sie ein zu einer Nacht für alle, zu Frauenfrühstücks, Eltern-Kind-Treffen, Männerabende. Und die Leute warten darauf. Es gibt, geht mal und schaut diese App Spontacts. Was für boomende Angebote da in diesem Bereich angeboten werden. Und die Menschen entscheiden sich spontan, solche Sachen zu besuchen. Aber es ist auch ein Ort, um Heilung zu erfahren, durch Seelsorge, entspannte Gespräche, freundschaftliche Hausbesuche, Gebete für innere Wunden und manchmal auch okkulte Belastungen. Und dann ist es auch ein Ort, um praktische Hilfe zu erleben. Zum Beispiel durch Mithilfe, wenn jemand umziehen muss, beim Mitkochen. So haben wir letzten Mittwoch Gäste gehabt, die spontan gesagt haben, wir helfen euch kochen und abwaschen. Beim Kinderbetreuen und Trostspenden, also praktische Hilfe, gehört dazu. Das vierte ist ein Ort, um geistliche Heimat zu erfahren, durch Gottesdienste, wie wir sie kennen, Bibelstudien, Gebetsgruppen. In einem Begegnungszentrum wird Gemeinde eigentlich das, was sie sein soll, nämlich eine geistliche erweiterte Familie mit dem liebenden Vater Gott im Zentrum. Und dann erfüllt sich das, was Jesus eigentlich gesagt hat, was sein Traum ist. Er sagte, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Johannes 13, Vers 35. In manchen Gemeinden funktioniert das wie von selbst, aber nicht überall. in der Gemeinde Rheinach, wo ich einige Zeit tätig war, da habe ich die Auswirkungen dieser Elia-Botschaft konkret sehr stark erleben dürfen und die dort erst so richtig verstanden, was es bedeutet. Ein paar engagierte Geschwister kamen einmal eines Tages mit der Idee, kommt, lasst uns doch einmal im Monat, wenn wir Potluck haben, so wie ihr jetzt, den Potluck so gestalten, dass wir wie gewohnt nach dem Gottesdienst zusammen essen, aber dann das Dessert mit unseren Gästen draußen konsumieren. Das heißt, wir machen einen Flyer und laden sie ein, auf der Straße, wo immer wir sie kennen, zu uns zu kommen und miteinander eine Art Teestube am Sabbatnachmittag einmal pro Monat zu erleben. Das führte dazu, dass von Anfang an 10, 15 Gäste plötzlich auftauchten und wir haben mit ihnen angefangen, Brett zu spielen, wir haben Musik gemacht, wir haben viele Gespräche geführt und gegessen. So ist die Gemeinde zusammengewachsen und das Netz der Freunde hat sich entwickelt. Bis zum Punkt, an dem einige sagten, wenn das so gut geht, machen wir doch das mehr. Und sie haben dann jeden Donnerstagabend dieses Nacht für alle eingeführt. 15 bis 20 Gäste kommen dort jeden Mittwoch, Donnerstagabend zum Gratisessen und teilen ihre Anliegen. Anschließend gibt es einen Workshop zu irgendeinem Thema, ein Referat oder ein Spielabend oder Musikabend, sodass auch die Gemeinschaft nur übers Essen hinausgeht. Ehrlich gesagt, es gab in dieser Entwicklung immer mal wieder auch ein bisschen Probleme mit Gästen, die diese Gemeinschaft störten. Und da mussten wir dann manchmal eingreifen und korrigieren. Aber insgesamt wurden die Beziehungen immer freundschaftlicher und herzlicher, je länger wir uns da einbrachten. Schließlich kam die Idee auf, wenn wir uns so ein tolles Team haben, warum opfern wir nicht noch ein Stück unserer Freizeit, um gemeinsam was zu unternehmen? Zum Beispiel Wanderungen. Und so haben wir einmal im Monat als Wandervögel die Schweiz bewandert. Wenn es im Norden schlecht Wetter war, gingen wir durch den Gotthard in den Süden und haben dort einen Berg bestiegen. Oben am Gipfel gab es eine kurze Andacht und auf dem Rückweg noch schnell in den See zum Abkühlen. Das waren die Wandervögel. Und dadurch entstanden echte freundschaftliche Verbindungen quer durch die Generationen und vor allem lange und viele heilsame Gespräche. Und weitere Aktivitäten entstanden daraus. Und innerhalb von 10 Jahren hat sich jetzt diese Gemeinde verdoppelt. Und heute ist sie an dem Punkt angekommen, dass sie nicht mehr genug Platz haben für ihre Leute. Sie wollen jetzt eine Zweiggemeinde gründen, weil sie keinen Platz mehr haben. Alles aus diesem Denken herum, Menschen zu begegnen, ihnen Gutes zu tun und dabei das Evangelium zu verkündigen. So sieht Elia-Botschaft aus. Nicht als Event und kein Programm, sondern dass man irgendwann abhaken kann und sagen, so, das war's, jetzt machen wir was anderes. Nein, sondern ein Ort, wo Herzen zusammenfinden, Heilung erleben und Gott finden und dabei erleben, wie die Gemeinde wächst. Aber eins habe ich gemerkt, so etwas funktioniert nicht allein. Da braucht es ein gutes Team, das bereit ist, Privates zurückzustecken und längerfristig zusammenzuarbeiten. Heilende Gemeinschaften entstehen nicht durch Einzelkämpfertum, sondern in lebendigen Gemeindefamilien. Gemeinde wird dann nicht nur eine Gottesdienstgemeinde, sondern eine Gemeinschaft, die über das hinaus zusammenlebt. Aber zusammen ist es möglich, ein Stück Himmel auf Erden zu richten, weil Liebe, Heilung und Beziehung greifbar werden. Ich muss aber auch hinzusagen, dass das nicht immer mein Verständnis war. Als ich ein neu getaufter Adventist war, mit jungen Jahren, da habe ich entschieden, ich werde Theologie studieren, nach Bogenhofen gehen, um das Evangelium, das ich entdeckt hatte, das mich begeisterte, noch klarer und eindringlicher verkündigen zu können. Und zwar der ganzen Welt, wenn möglich. Meine persönlichen Beziehungen dienten primär diesem einen Ziel. Die Botschaft muss raus. Aber dann entdeckte ich, dass Wahrheit ohne liebevolle Beziehungen hohl ist, nicht ankommt. Es macht keine Freude und oft erzeugt es sogar Spannungen. Und manchmal haben meine Mitmenschen und meine Gemeinden darunter gelitten, weil ich das Ziel so hartnäckig, konsequent verfolgte. Aber dann hat mich Gott durch den Dienst der Gemeinde eben zu einer neuen Erkenntnis der Mission geführt, zum Dienst für heilende Beziehungen bei der Verkündigung des Evangeliums. Ich entdeckte die Elia-Botschaft. Und sie ist eigentlich wie die andere Seite einer Münze. Hier habe ich jetzt einen Fünfliber. Auf der einen Seite habt ihr das Schweizer Kreuz und die 5 Franken, das ist der Wert dieser Münze. Sehr wichtig, dass das draufsteht, sonst wüsste man ja nicht, was es gilt. Aber auf der anderen Seite habt ihr einen Sen, vielleicht ist es Tell, weiß nicht genau, ein Mensch. Eine Zahl und ein Mensch. Und genau das ist es auch, was das Evangelium ist. Wahrheit und liebevolle Beziehungen sind unteilbar. Sie brauchen einander und beide müssen erneuert werden heutzutage. Und darum lade ich euch ein, zum Schluss einfach Gemeinde nicht mehr einfach wie eine Kirche zu denken, in der man zusammensitzt, hintereinander in Reihen und dann Tschüss sagt und wieder nach Hause geht, sondern Gemeinde als eine Begegnung für heilsame Beziehungen. Lasst uns gemeinsam ein Ort sein, wo Menschen Heimat finden bei Gott und untereinander. Und so Teil der Elia-Botschaft werden, die Gott der ganzen Welt am Ende der Zeit verkündet. Amen.